Wer das Buch Jeremia zum ersten Mal Malachi aufschlägt, stößt schnell auf harte Gerichtsworte, Tränen und dramatische Geschichtsereignisse. Hinter all dem steht jedoch eine tiefe innere Linie, der Gott mit dem weichen Herzen und der unbestechlichen Gerechtigkeit sucht sein abgewichenes Volk, enthüllt die Verlorenheit der Nationen und lenkt alles auf Christus hin. Jeremia selbst steht dabei zwischen Gott, Israel und den Völkern, als sensibler, leidender Prophet, der Gottes Herz spürbar macht und zugleich ankündigt, wie Gott durch den gerechten Spross und einen neuen Bund seine ewigen Absichten ausführt. Der Gott mit dem zarten Herzen und der vollkommenen Gerechtigkeit. Am Anfang des Buches Jeremia begegnet uns ein Gott, der sich nicht auf eine einzige Linie festlegen lässt. Er ist weder ein strenger Richter ohne Herz noch ein weichherziger Gott ohne Ernst. Schon der Rahmen des Buches macht das deutlich, Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot im Land Benjamin, zu dem das Wort des Herrn geschah. Das Wort des Herrn, das zu Jeremia kommt, ist von Anfang an Gerichtswort und zugleich ein Wort, das aus der Nähe Gottes zu seinem Volk hervorgeht. Ein Priestersohn wird zum Propheten berufen, in dieser Verbindung von priesterlichem und prophetischem leuchtet etwas von Gottes eigenem Herzen auf, er verbindet Mitleid und Fürbitte mit Klarheit und Heiligkeit. Wenn Gott durch Jeremia spricht, ist es das Reden eines Gottes, der innerlich berührt ist und dennoch die Wahrheit nicht beugt. Das Buch Jeremia ist in besonderer Weise geprägt von Gottes Zartheit des Herzens und von Gottes Gerechtigkeit. Unser Gott ist ein Gott mit einem zarten Herzen, und er ist absolut gerecht. Er ist voller Erbarmen, Mitgefühl und zarter Fürsorge, und doch ist er gerecht. Als der gerechte Gott kann er die, die gegen ihn gesündigt haben, nicht verschonen, er muss sie richten. Dieses Herz Gottes wird in der Anklage gegen Israel greifbar, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Hier spricht kein distanzierter Beobachter, sondern eine verlassene Quelle. Die Sprache ist persönlich, fast verletzlich, mich, haben sie verlassen. Gottes Gericht entspringt nicht Gleichgültigkeit, sondern der Erfahrung, abgewiesen worden zu sein. Er bleibt der Brunnen lebendigen Wassers, aber er steht als zurückgewiesener Brunnen vor seinem Volk. Gerade weil er die Quelle des Lebens ist, kann er so tief reagieren, wenn sein Volk sich zu rissigen Zisternen abwendet. Seine Heiligkeit zeigt sich darin, dass er diese Abkehr nicht relativiert, seine Zärtlichkeit zeigt sich darin, dass er sie in Bildern spricht, die seine eigene innere Betroffenheit offenbaren. In der Person Jeremias wird diese Spannung zwischen Liebe und Gerechtigkeit verkörpert. Der Prophet klagt, ringt, stellt Fragen, ja, er führt mit Gott einen Rechtsstreit, du bleibst im Recht, Herr, wenn ich mit dir einen Rechtsstreit führe. Dennoch möchte ich Rechtssachen mit dir bereden. Jeremia verteidigt Gottes Gerechtigkeit und spürt zugleich den Schmerz der Gerichtsbotschaft. In seinen Tränen sehen wir die Tränen Gottes. Wenn Jeremia über Jerusalem weint, ist es, als ob Gottes eigene Trauer über die Verstockung seines Volkes sichtbar würde. Das Gericht ist darum nicht die kalte Vollstreckung eines Gesetzes, sondern das schmerzlich notwendige Handeln eines heiligen Liebenden, der um den Menschen ringt, den er erwählt hat. So entsteht im Buch Jeremia ein tiefes Bild von Gott, er ist der, der sein Volk zerstreuen muss, weil es seine Wege nicht ändern will, er ist zugleich der, der ihre Not in sein eigenes Herz nimmt. Er überführt die Götzen, die Israel verehrt, und fragt, wo sind nun deine Götter, die du dir gemacht hast? Sie sollen aufstehen, wenn sie dich retten können zur Zeit deines Unglücks. Hinter dieser scharfen Frage steht nicht Spott, sondern die ernsthafte Absicht, Israel zur Wirklichkeit zurückzurufen, weg von leeren Sicherheiten, zurück zur lebendigen Quelle. Der gerechte Gott entlarvt die Lüge, weil er den Menschen in der Wahrheit bewahren will. Und gerade darin liegt Trost, sein Gericht ist kein Ende seiner Beziehung, sondern der Weg, auf dem er ein verirrtes Herz zur Umkehr ruft. Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anatot im Land Benjamin, zu dem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das einleitende Bild Gottes im Buch Jeremia will den Leser nicht niederdrücken, sondern innerlich aufrichten. Wenn Gott das eigene Leben prüft, geschieht dies mit derselben Mischung aus Zärtlichkeit und Gerechtigkeit. Seine Strenge ist nicht gegen den Menschen gerichtet, sondern gegen alles, was ihn von der Quelle lebendigen Wassers trennt. Wer sich von diesem Gott erkannt weiß, kann seine Schuld beim Namen nennen, ohne in Verzweiflung zu fallen, denn dieselbe Stimme, die das Verlassensein des Brunnens beklagt, ruft zugleich zurück zur Quelle. Darin liegt Ermutigung, es gibt keinen Weg, der so weit von Gott wegführt, dass seine zarte Liebe und seine heilige Treue ihn nicht noch einmal in ein Wort der Rückkehr verwandeln könnten. Christus, Jehova, unsere Gerechtigkeit als Mitte von Gottes Handeln. Mitten in den düsteren Kapiteln des Gerichtes öffnet sich in Jeremia ein Fenster in eine andere Wirklichkeit. Aus den Trümmern des königlichen Hauses Davids lässt Gott einen neuen Anfang aufscheinen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Hier wird nicht nur ein politischer Wiederaufbau angekündigt, sondern eine Person, in der Gottes Maßstab von Recht und Gerechtigkeit Gestalt gewinnt. Der gerechte Spross ist Gottes Antwort auf Israels verfehlte Könige und Hirten, in ihm nimmt Gott die Führung seines Volkes auf eine neue und endgültige Weise in die Hand. Das Thema des Buches Jeremia ist Christus, der zur Gerechtigkeit Jehovas für die Auserwählten Gottes gemacht wird und der in Gottes Handeln mit Israel und den Nationen ihr Zentrum und ihr Umfang ist. Der Name dieses kommenden Königs fasst die Botschaft des ganzen Buches zusammen: In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Nicht der Herr, der unsere Gerechtigkeit fordert, sondern der Herr, der unsere Gerechtigkeit ist. Damit wird Christus als der offenbart, der nicht nur Gerechtigkeit verkündigt, sondern selbst zur Gerechtigkeit für die Auserwählten Gottes wird. Die weder Kraft zur Veränderung noch eigene Gerechtigkeit haben, erhalten eine neue Stellung, Gott sieht sie in Verbindung mit dieser Person. Was Israel aus sich heraus nicht erfüllen konnte, verkörpert der Messias als ihr Repräsentant und Stellvertreter. So wird Christus zur Mitte und zum Umfang von allem, was Gott mit Israel und den Nationen tut. Die Geschichte, von der Jeremia erzählt, ist voller Erschütterungen, Königreiche steigen auf und fallen, das Volk wird zerstreut, die Nationen werden gerichtet. Doch über allem zeichnet sich eine Linie ab, die auf Christus zuläuft. Sein Name, der Herr, unsere Gerechtigkeit, bedeutet, dass am Ende kein Ankläger, nicht einmal Satan, gegen Gottes Volk bestehen kann, wenn es in dieser Gerechtigkeit steht. Das Gericht über die Nationen ist nicht Zweck an sich, sondern der Rahmen, in dem Gott seine Gerechtigkeit in Christus aufrichtet, eine Gerechtigkeit, die den Sünder nicht vernichtet, sondern aus Gnade neu vor Gott bestehen lässt. Für neutestamentliche Gläubige wird in Jeremia vorweg sichtbar, was das Evangelium in Christus entfaltet. Wenn der Apostel Paulus beschreibt, dass Christus uns nach Gottes Weisheit, Gerechtigkeit geworden ist, berührt er dieselbe Realität, die in Jeremia angekündigt ist. Christus ist nicht lediglich Vorbild einer gerechten Lebensführung, sondern der Ort, an dem der Mensch vor Gott gerecht steht. Wer mit ihm verbunden ist, teilt seinen Namen, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Dies befreit aus dem Kreislauf der Selbstrechtfertigung wie auch aus der lähmenden Scham über versagte Gerechtigkeit. An die Stelle des mühsamen Versuchs, sich einen Platz vor Gott zu verdienen, tritt die Ruhe, in dem zu leben, der selbst unsere Gerechtigkeit ist. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Die Offenbarung Christi als der Herr, unsere Gerechtigkeit, lädt ein, den eigenen Stand vor Gott nicht länger aus wechselnden Leistungen oder Stimmungen abzuleiten. Wer auf diesen Namen hört, findet einen festen Boden unter den Füßen, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist bereits gegeben, in einer Person. Das entfaltet eine stille Freiheit, in der sowohl das eigene Versagen ehrlich benannt als auch neue Schritte im Gehorsam gewagt werden können, ohne dass der Grund der Annahme ins Wanken gerät. So wird das Herz nicht mehr vom Blick nach innen beherrscht, sondern von der Zuversicht auf den, der inmitten aller Unsicherheit der Geschichte bleibt, was er heißt, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der neue Bund und das innere Gesetz des Lebens. Gegen Ende des Buches Jeremia, wenn Gericht, Exil und Zerbruch ausführlich beschrieben sind, richtet sich der Blick auf eine Zukunft, die tiefer reicht als jede politische Wiederherstellung. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Dieser neue Bund unterscheidet sich grundlegend von dem Bund, den Gott einst am Sinai schloss. Damals waren Gottes Worte auf steinernen Tafeln eingeschrieben und dem Volk von außen vorgelegt. Die Geschichte Israels, wie Jeremia sie schildert, zeigt, wie begrenzt die Kraft des Menschen ist, einem von außen kommenden Gesetz dauerhaft zu entsprechen. Die Unheilbarkeit des menschlichen Herzens wird schonungslos benannt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Gott wird Israel nicht nur vom Antichristen erretten, sondern sie zu einer neuen Schöpfung machen, die das innere Gesetz des göttlichen Lebens und die Fähigkeit dieses Lebens besitzt, Gott zu erkennen. Das bedeutet, dass Gott sich selbst als das göttliche Leben in sie hineinlegen wird. In diesem Leben sind sowohl das innere Gesetz als auch die Fähigkeit, Gott zu erkennen, enthalten. Auf diesen Hintergrund hin entfaltet der neue Bund eine überraschende Tiefe, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Das Gesetz bleibt, Gott relativiert seinen Willen nicht, aber der Ort, an dem es ansetzt, verändert sich. Es bleibt nicht länger Schrift auf Stein oder bloße Norm von außen, sondern wird zu einem inneren Prinzip, zu einem Gesetz des Lebens im Inneren. Wie bei einem Baum, dessen Wachstum nicht durch äußeren Druck, sondern durch die in ihm wohnende Lebensgesetzmäßigkeit geschieht, so soll in Gottes Volk ein neues Leben wirken, das von innen her auf Gott ausgerichtet ist. Das Neue Testament nimmt diese Verheißung ausdrücklich auf und bezeugt, dass sie in Christus schon Wirklichkeit geworden ist, denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Indem Gott sich selbst in seinem Sohn schenkt und durch den Heiligen Geist in den Glaubenden wohnt, legt er das göttliche Leben in den Menschen hinein. In diesem Leben ist ein inneres Gesetz eingeschrieben, eine spontane, nicht erzwungene Ausrichtung auf das, was Gott entspricht. Zugleich ist in diesem Leben die Fähigkeit enthalten, Gott zu erkennen, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen. Der neue Bund bedeutet darum mehr als Vergebung allein, auch wenn diese unaufgebbar dazugehört, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott klagt die Sünde nicht länger an, um sie dem Menschen als unüberwindliche Last vor Augen zu halten, sondern zieht eine Grenze unter die Vergangenheit, um Platz für ein neues Leben zu schaffen. Dieses neue Leben ist Christus selbst in uns. Wo dieses Leben Raum gewinnt, entsteht eine neue Form des Gehorsams, kein äußerlicher Konformismus, sondern eine innere Zustimmung zum Willen Gottes, die aus der Gemeinschaft mit ihm erwächst. So wird das, was Jeremia ankündigt, zu einem Lebensraum, Gott in unserer Mitte, sein Gesetz in unserem Inneren, seine Erinnerung von Schuld aufgehoben. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Die Verheißung des neuen Bundes lädt ein, die Beziehung zu Gott nicht vorrangig als äußere Verpflichtung, sondern als innere Wirklichkeit zu verstehen. Wer erkennt, dass Gottes Gesetz in Herz und Sinn geschrieben ist, darf sich von dem Druck lösen, Gottes Willen aus eigener Kraft herstellen zu müssen. Stattdessen wächst eine Haltung des Vertrauens, in der das inwendige Wirken des göttlichen Lebens Gewicht bekommt. Das schenkt Freiheit, ehrlich mit der eigenen Geschichte umzugehen und zugleich zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Der Gott, der die Sünde nicht mehr gedenkt, ist derselbe, der sein Gesetz in das Herz schreibt und darin nicht nachlässt. In dieser Gewissheit kann ein stilles, aber tiefes Vertrauen reifen, dass Gott sein begonnenes Werk auch vollenden wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.